HR Info, der Tag in Hessen.
Mit Heiko Schneider, hallo. Die Rede ist von nicht weniger als einem Meilenstein. Das Land Hessen kauft Teile der Höchster Porzellanmanufaktur und rettet damit das Traditionsunternehmen. Zum Jahresende gibt es gute Nachrichten für alle, die schönes Geschirr schätzen und alles, was aus Porzellan gemacht wird. Porzellan aus Frankfurt-Höchst, das hat Geschichte. Die Höchster Porzellanmanufaktur von 1746 ist die zweitälteste Deutschlands. Doch das Unternehmen stand in den vergangenen Jahren immer wieder vor dem Aus. Jetzt ist aber klar, die Porzellanmanufaktur wird gerettet. Das Land Hessen hat eine Lösung gefunden, um sie zu erhalten. Mit Geld natürlich, aber auch mit einem neuen Konzept. Wie dieser Rettungsplan aussieht, darüber haben wir vor dieser Sendung mit meinem Kollegen Andreas Heigen gesprochen und ihn gefragt, wie genau soll die Porzellanmanufaktur denn gerettet werden?
Das Unternehmen wird verstaatlicht, kann man wirklich sagen. Also das Land hat zum Beispiel schon die Markenrechte gekauft dieser Manufaktur und wird auch die Vermögenswerte kaufen. Das sind zum Beispiel Brennöfen, historische Formen eben für die Porzellankunst, Werkzeuge und Entwürfe. Alles für knapp 300.000 Euro, um eben dieses traditionsreiche, diese Manufaktur, dieses Erbe zu retten, aber das allein reicht nicht.
Geld alleine reicht also nicht, es braucht auch ein neues Konzept. Wie sieht das denn aus, wollten wir von unserem Reporter wissen.
Privatwirtschaftlich ist es eben so nicht mehr tragbar, hat auch der Insolvenzverwalter gesagt. Deswegen musste eine neue Idee her und die Hochschule für Gestaltung in Offenbach, die HFG, die wird damit einsteigen, den Betrieb dieser Manufaktur weiterführen, ist dann also ein Teil eben der Hochschule und sozusagen das Handwerks-Know-how von früher nutzen für Lehre und Forschung. Heute kostet natürlich auch Geld. Der Etat wird erhöht, der HFG, jährlich um 1,5 Millionen Euro, um das alles bezahlen zu können. Da ist zum Beispiel auch dann die Miete für das Gebäude in Höchst dabei, wo ja eben die Werkstätten sind. Und es werden auch 4 von 8 Mitarbeitern übernommen, und zwar die Porzellanmaler.
Die Hochschule für Gestaltung in Offenbach spielt also eine wichtige Rolle. Welche denn genau? Dazu nochmal Andreas Heigen.
Genau, also die Manufaktur ist dann ein Teil der Hochschule, wie wir schon erfahren haben. Und die Hochschule will wirklich konkret auch diese filigrane Porzellankunst zukünftig weiter lehren. Da haben wir ein Statement von der Wissenschaftsministerin in Hessen, Angela Dorn, die sagt, das Wissen um altes Handwerk ist ein wichtiger Bestandteil der Ausbildung für Gestalterinnen und Gestalter von morgen. Also will man eben diese Tradition des Handwerks auch weiter fortführen und man will den Werkstoff Porzellan mit neuen Designs und Kunstformen verbinden. Das klingt sehr vielversprechend, soll auch einen digitalen Anteil haben. Wie das dann aussehen wird, wird man dann noch sehen müssen. Und man hat die Gründung eines neuen Instituts vor, das heißt Institute for Advanced Material Studies, also ein Institut für Materialforschung wird dann auch noch neu gegründet und da sind wir sehr gespannt, was dann dabei rauskommt.
Sagt Andreas Heigen. Er hat berichtet über die Porzellanmanufaktur in Frankfurt-Höchst. Die ist nämlich gerettet, wenn auch anders als gedacht. Das Land kauft Teile des Traditionsunternehmens. Die Hochschule für Gestaltung in Offenbach führt den Betrieb fort. So soll die Tradition Zukunft haben. Stichwort Rettung in der Not. Die könnte in den kommenden Tagen ausbleiben oder zumindest etwas länger brauchen. Davor warnen jedenfalls mehrere Rettungsdienste, aber auch Krankenhäuser in Hessen sind am Limit. Es herrscht Personalnot. Das hat uns zum Beispiel Manfred Stein vom Deutschen Roten Kreuz in Wiesbaden, Rheingau-Taunus und Main-Taunus-Kreis gesagt.
Also im Moment sind alle Rettungsdienste sehr stark belastet. Und zwar ist das Phänomen, dass nach der Corona-Pandemie auf einmal alle grippalen Infekte durchschlagen, die wir während der Corona-Zeit nicht so gekannt haben. Sowohl bei der Bevölkerung, aber auch bei unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Insofern sind wir im Moment derzeit doppelt angespannt.
Mit Blick auf Silvester hat uns Manfred Stein deshalb gesagt,
das ist mit Sicherheit das Schlechteste, was man machen kann in dieser Silvesternacht, auch noch mit Böller und sonstigen Raketen und allen möglichen Feuerwerk praktisch sich selbst und auch andere natürlich gefährden.
Das Deutsche Rote Kreuz, andere Rettungsdienste und Kliniken in Hessen bitten deshalb darum, an Silvester auf Feuerwerk zu verzichten. Dazu nochmal Manfred Stein.
Das wäre unser großer Wunsch, dass man im Moment einfach auf das Böllern verzichtet für dieses Jahr. Dieses Jahr sind wir in einer Welle, wo nicht nur die Rettungsdienste, sondern auch die Kliniken voll belastet sind. Man muss überlegen, dass wir in der Silvesternacht alle ganz normalen Notfälle wie jede andere Nacht auch haben. Das heißt, es erleidet jemand einen Herzinfarkt, es erleidet jemand einen Schlaganfall, es kommen schwerwiegende grippale Infekte hinzu und dann kommen noch die Unfälle dazu, durch Böller oder Alkohol verursacht, und das wird uns mit Sicherheit an die Grenzen bringen. Wir werden es letztendlich bewältigen, aber es wird das Personal maximal fordern.
Deutliche Worte von Manfred Stein vom Deutschen Roten Kreuz Wiesbaden-Rheingau-Taunus- und Main-Taunus-Kreis, das DRK. Andere Rettungsdienste und Kliniken in Hessen warnen vor Personalnot, kurz vor Silvester. Ja, und die eben angesprochenen Rettungsdienste, die waren auch gefragt bei der Flutkatastrophe im Ahrtal vor gut 1,5 Jahren. Wochenlang waren da auch Helfer aus Hessen im Einsatz und bis heute gibt es Menschen, die sich für die Flutopfer engagieren. So wie Karin Rühl aus Grünberg im Landkreis Gießen. Sie wandert mit ihrer Tochter und anderen Freiwilligen 100 Kilometer, um Spenden zu sammeln. Jetzt geht diese Spendenwanderung in Grünberg los und vor dieser Tour hat sich unsere Reporterin Janina Michel mit Karin Rühl getroffen.
Da haben sich auch schon ganz viele angemeldet und immer vom Marktplatz aus 25 Kilometer in verschiedene Richtungen. Also solche Schleifen wie so ein Kleeblatt eben, ne? Und dann geht es wieder zum Marktplatz zurück, da können wir uns verpflegen und ja, und dann geht's weiter.
Jeder, der spontan mitmachen möchte, kann sich noch anschließen.
Selbstverständlich, das wäre sogar richtig toll, denn die ersten Kilometer, die sind tatsächlich total familienfreundlich. Es läuft eben ab, nach 2 Kilometer ist der erste Bahnhof da. Und nach 9 der zweite. Und das ist also wirklich, da kann Oma, Opa, Kinderwagen, Hund, da kann einfach jeder mit. Und wir laufen das auch wirklich langsam in einem schönen Wandertempo. Da wird nicht gerannt. Das ist also keine sportliche Veranstaltung. Das ist wirklich Wandern fürs Ahrtal.
Spenden kann man in den 24 Stunden direkt bei Karin Rühl. Sie hat eine Spendenbox bei der Wanderung dabei. Aber auch jederzeit online über die Seite des Hoffnungswerks. Da gehen die gesammelten Spenden hin, so Daniel Mantler. Er war schon bei der letzten Spendenwanderung von Rühl vergangenes Jahr dabei. Über 2000 Euro sind da fürs Hoffnungswerk zusammengekommen.
Die kümmern sich um den Wiederaufbau, um die psychologische Betreuung der Betroffenen im Flutgebiet. Die haben alle schlimme Dinge erlebt, die sich eigentlich, glaube ich, keiner von uns vorstellen kann. Ja, den Anwohnern im Flutgebiet wird einfach die Hand gereicht, dass sie nicht alleine sind. Und ich finde, das kann man nur unterstützen.
Deswegen ist er auf jeden Fall dabei, egal wie kalt oder regnerisch es wird.
Gutes Wetter, finde ich, eigentlich ist Nebensache. Und schlechtes Wetter gibt's nicht, es gibt nur schlechte Kleidung.
Der Grund für die Spendenwanderung Ende Dezember ist Rühls Geburtstag. In den wandert sie quasi hinein und freut sich auch schon sehr darauf. Trotzdem hat sie sich für die nächste Aktion eins schon fest vorgenommen.
Geplant ist jetzt hier leider noch nichts, aber ich kenne ja den Daniel und ich kenne auch mich. Wir haben ja ständig irgendwelche Flusen im Kopf, was wir so machen könnten. Und da fällt uns bestimmt auch wieder was ein. Ich habe mir gedacht, dass wir vielleicht wieder was für die Obdachlosen machen. Und das dann aber bitte mal im Sommer.
Karin Rühl war das. Sie wandert 100 Kilometer, um Spenden zu sammeln für die Opfer der Flutkatastrophe im Ahrtal. Janina Michel hat sie vor dem Start der Tour in Grünberg getroffen. Sie hören HR Info, der Tag in Hessen mit Heiko Schneider. Das Jahr geht dem Ende entgegen. Zeit für einen Ausblick auf das kommende Jahr. Das kann doch eigentlich nur besser werden, sollte man meinen, aber es wird wohl auch im kommenden Jahr unangenehme Überraschungen geben, denn wir müssen tiefer in die Taschen greifen. Nicht nur bei Strom und Gas, auch der Fiskus wird mehr Steuern verlangen und auch viele Kommunen werden Gebühren anheben. HR-Info-Reporterin Petra Klostermann hat für uns recherchiert und sie haben wir vor dieser Sendung gefragt, wo trifft es die Menschen in Hessen denn besonders hart?
Ja, da ist zunächst die Grundsteuer auf Gebäude. Die soll zum Beispiel in Oberursel im Hochtaunuskreis angehoben werden. Und das betrifft dann eben nicht nur die Wohnungs- und Hauseigentümer, sondern auch die Mieter, weil dadurch eben ihre Nebenkosten teurer werden. Die Stadt Lampertheim im Kreis Bergstraße will zusätzlich noch die Grundsteuer auf land- und forstwirtschaftliche Flächen erhöhen. Friedrichsdorf im Hochtaunuskreis will nicht nur diese beiden Grundsteuern, sondern auch noch die Gewerbesteuer sowie die Gebühren für Müll, Wasser und Abwasser anheben. Und einige Kommunen verlangen dann ab dem nächsten Jahr auch noch höhere Friedhofsgebühren oder mehr Hundesteuer und Kita-Gebühren. Und Darmstadt verlangt demnächst zum Beispiel eine Bettensteuer und Großumstadt eine Steuer auf Zweitwohnungen. Ja, das sind nur einige Beispiele.
Wir haben unsere Reporterin außerdem gefragt, wie die politisch Verantwortlichen in diesen Kommunen diese Erhöhungen begründen.
Die meisten Kommunen nennen vor allem die gestiegenen Kosten für die Kinderbetreuung. Viele Kitas erweitern ihr Angebot, also die Zeiten, zu denen die Kinder da sein können. Denn sie müssen ja die Vorgaben der Landesregierung umsetzen. Der Bund der Steuerzahler fordert deshalb, dass sich die hessische Landesregierung stärker an der Finanzierung der Kinderbetreuung beteiligt. Es steigen aber auch die Kreis- und Schulumlagen. Massive Belastungen für die Städte und Gemeinden sind natürlich auch die Corona-Pandemie und aktuell der Krieg in der Ukraine, der die Wirtschaft schwächt. Der Hessische Bund der Steuerzahler befragt die Kommunen jedes Jahr nach den Gründen für ihre Erhöhung, will die Entwicklung aber weiterhin beobachten und auch dafür sorgen, dass die Kommunen nicht alle Kosten auf die Bürger und Betriebe abwälzen.
Sind diese geplanten Erhöhungen wirklich schon überall beschlossene Sache? Dazu nochmal Petra Klostermann.
Nein, das haben auch noch nicht alle Kommunen die anstehenden Steuer- und Gebührenerhöhungen so beschlossen. Und manche lassen sich das ganze Frühjahr damit Zeit. Und Johannes Papendiek vom Hessischen Bund der Steuerzahler hat mir gesagt, dass die Kommunen ihre Hebesätze und Gewerbesteuern noch bis zum 30. Juni verändern können. Und das sogar noch rückwirkend.
Weiß Petra Klostermann. Sie hat uns berichtet über geplante Steuer- und Gebührenerhöhungen, die im kommenden Jahr auf uns warten. Weihnachten ist rum, das neue Jahr steht vor der Tür, es sind Ferien bei uns in Hessen. Zeit also, um mit der Familie etwas zu unternehmen. Ausflüge zum Beispiel bei Schmuddelwetter in eines der vielen Museen, die wir bei uns in Hessen haben. Da gibt es ja einige große Bekannte, aber eben auch ein paar kleine und weniger Bekannte. hr-Info-Reporter Sebastian Klein hat ein paar Ausflugstipps für uns gesammelt.
Unser erster Halt führt uns nach Hanau. Hier ist das Hessische Puppen- und Spielzeugmuseum zu finden. Leiterin Viktoria Aschenfeld.
Wir haben unglaublich viele Mitmachstationen, wo man die Dinge, die man bei uns in den Vitrinen sehen kann, wo man historische Zusammenhänge lernen kann, auch selber ausprobieren darf. Das heißt, Kinder und Familien haben bei uns sehr, sehr viele Möglichkeiten, um selber zu spielen, miteinander ins Gespräch zu kommen.
Seit fast 40 Jahren kann man hier die Geschichte der Spielzeuge erleben. Ein Highlight in Hanau, die Antikensammlung. Spiele, die über 2000 Jahre auf dem Buckel haben.
Das ist eine wirklich große Sammlung von griechisch-römischen Funden, wo man sehen kann, dass Spielen und Spielzeug eigentlich schon immer die Menschheit begleitet hat.
Daneben gibt es natürlich noch viel mehr zu sehen und auszuprobieren. Eine Sammlung von Puppenhäusern, traditionelle japanische Figuren, Blechspielzeug, Eisenbahnen aller Art und vieles mehr. Und weiter geht die Reise. Im Vulkaneum dreht sich alles um, logisch, Vulkane. Zu finden ist es in Schotten, im Vogelsberggebirge. Das hat eine bewegte Vergangenheit.
Das ist ja das größte zusammenhängende Basaltgebirge, was wir hier in Mitteleuropa sogar haben. Und deswegen haben wir uns überlegt, dass wir hier mal eine Ausstellung dazu machen, damit die Leute verstehen, wie die Landschaft entstanden ist und woran man das auch bis heute noch erkennen kann, weil ausgebrochen ist hier ganz lange schon kein Vulkan mehr.
Sagt Johanna Boos. Sie ist Geologin und führt Besuchergruppen durch die Ausstellung. Im Vulkaneum lernen Kinder wie Erwachsene über die Geschichte der Region und den Vulkanismus. Und das mit allen Sinnen.
Es ist anders als in einem klassischen Museum. Man kann bei uns wirklich alles anfassen, fotografieren, auseinandernehmen.
Naja, zumindest solange dabei nichts kaputt geht. Den letzten Halt machen wir im Wortreich in Bad Hersfeld. Eine Wissenswelt rund um Sprache und Kommunikation. Und das ist alles andere als trocken. An bunten, interaktiven Stationen können zum Beispiel Dialekte und Sprachen in Europa entdeckt werden. Aber auch über Körpersprache und die Kommunikation der Tiere erfährt man hier einiges. Dazu kommt noch alles rund um die Sprache der Liebe in einer aktuellen Sonderausstellung.
Sebastian Klein war das mit einer Reise durch die kleinen Museen vor unserer Haustür. Weitere Museumstipps für die ganze Familie gibt's auch auf hessenschau.de und da finden Sie auch diese Sendung als Podcast. Der heißt Der Tag in Hessen und das war er schon wieder. Mein Name ist Heiko Schneider.